The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 14. Mai.
Einfach mal arbeiten und machen.
Carsten Linnemann ist der wichtigste Mann des Bundeskanzlers. 47 Jahre jung, wie Merz, kommt er aus NRW. Er ist Volkswirt, er ist konservativ und seine Kritiker framen ihn gerne als neoliberal. Naja, das kann man doch nur als Adelstitel verstehen. Linnemann hat die Welt der Banken kennengelernt und er kommt aus einem Unternehmerhaushalt. Arbeit ist für ihn auch ein Kernthema in der Politik und zwar eines, bei dem man Klartext reden muss, wie hier bei Markus Lanz.
Wir haben jetzt einen neuen Ansatz, dass wir sagen, der Staat geht davon aus, wenn jemand arbeiten kann, dass er auch arbeiten geht. Und deswegen gibt es keine Sozialleistung. Mhm. Und diesen Zusammenhang, wenn wir den nicht durchsetzen, werden wir das Thema Arbeit nie mehr
positiv. Sie glauben, das hält vor dem Bundesverfassungsgericht.
Ja. Während Merz das Gesicht der CDU nach außen ist, ist der loyale Generalsekretär Linnemann dieses Gesicht nach innen. Er hat sogar auf ein Ministeramt verzichtet, beziehungsweise verzichten müssen.
In dem Bereich hätte ich gerne Verantwortung übernommen, aber das Haus hat die SPD, so ist das nun mal im Leben.
Denn das Bundesministerium für Arbeit und Soziales geht an die SPD, genauer gesagt an die SPD-Linke, Bärbel Baas. Aber, und darüber spricht man in der Union hinter vorgehaltener Hand, Linnemann ist als Unionsvize-Fraktionschef zuständig auch für Arbeit und Soziales. Er ist damit der Gegenspieler der SPD-Arbeitsministerin. Und genau das sorgt durchaus für Kritik, und zwar in der Union selbst. Von einer Verengung des inhaltlichen Angebots ist die Rede. Denn die Union besteht ja nicht nur aus Konservativen und nicht nur aus arbeitgeberfreundlichen Politikern, sondern sie besteht traditionell aus einem linken Flügel, der immer zuständig war für Arbeit und Soziales. Dieser Flügel nennt sich CDA, das ist die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft. Das Weiche, das Gewerkschaftsfreundliche, das ist hier zu Hause gewesen. Die CDU hat wichtige linke Protagonisten hervorgebracht, immer wieder, zum Beispiel Hans Katzer in den 60ern und in den 70ern oder auch den Ulf Fink, Sozialsenator in Berlin, der hatte immer eine Idee, wie der Sozialstaat noch, ja, nicht reformiert, sondern expandiert werden kann. Norbert Blüm ist hier auch zu nennen, der leutselige Arbeitsminister unter Kohl, der Herz-Jesu-Sozialist, wie ihn die Spötter nannten. Aber seine Idee einer CDU-CSU als Volkspartei bestand eben nicht nur aus Law and Order. Blüm war zuallererst mal Christ und dann erst Politiker.
Die Mehrheit wird immer noch malochen müssen. Und es wird trotz Internet immer noch harte Arbeit sein. Und die haben Anspruch auf eine ordentliche Rente, die Fleißigen. Dass eine Gesellschaft nicht ohne Solidarität überlebensfähig ist, zu der Grundüberzeugung bekenne ich mich.
Spätestens seit der Corona-Pandemie wurde Karl Josef Laumann ebenfalls zu einem prominenten Gesicht der CDU-Arbeitnehmer. Der Mann ist Landwirt von Hause aus und heute Arbeits- und Sozialminister in NRW. Er hat einen Hauptschulabschluss und genau diese Erdverbundenheit zeichnet ihn aus. Er ist die unermüdliche Stimme der Gerechtigkeit und der Arbeitnehmer in der Regierung von Hendrik Wüst. Themen wie der Skandal um die katastrophalen Arbeitsbedingungen im Jahr 2020 in den Tönnies-Schlachtbetrieben, die riefen ihn auf den Plan.
Wenn die Menschen in den Schlachtbetrieben festangestellt sind, dann wird sich was ändern. Dann werden sie natürlich auch mutiger. Dann werden sie sich mal einer Gewerkschaft anschließen. Dann werden sie einen Betriebsrat wählen. Dann werden Tarifverhandlungen geführt. Und dann sind wir da, wo wir in der sozialen Marktwirtschaft hinwollen.
Fazit, dass die Union unter Friedrich Merz eine Absatzbewegung durchmacht, weg von der Ära Merkel, das gehört zu den Naturgesetzen der Politik, überfällig. Aber wenn die Union den Anspruch hat, weiterhin Politik zu machen für Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, allen Altersgruppen, eben für das ganze Volk, dann muss die CDU nicht nur Beschützer und Aufpasser sein, sondern auch ein soziales Gewissen zeigen. Herz und Verstand. Der Mensch braucht eben beides zum glücklichen Leben und die CDU braucht beides auch. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Extremismusforscher Matthias Quent erklärt uns jetzt gleich die verrückte Welt der Reichsbürger, deren Königreich Deutschland gestern verboten wurde.
Es ist ja nicht nur irgendwie eine individuelle Pathologisierung, sondern man versucht sich ja einen Reim auf die ganze Welt zu machen und sich auch in einer klaren Gegnerschaft zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu positionieren.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat sich für uns die neuesten Inflationsdaten aus den USA angeschaut und Basketballlegende Michael Jordan startet mal wieder eine neue Karriere. Rio Reiser ist tot, aber die Idee, es gebe da ein märchenhaftes Königreich Deutschland, die lebt. Bis gestern die Polizei einmarschiert, um den selbsternannten Peter den Großen im bürgerlichen Namen Peter Fitzek einfach festnahm. Welt-TV berichtete groß.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, der hat eine Gruppe sogenannter Reichsbürger, die sich Königreich Deutschland nennt, verboten. Seit den frühen Morgenstunden, da durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei Gebäude sowie Wohnungen in mehreren Bundesländern. Mehrere Personen wurden festgenommen, darunter auch der Gründer des Königreichs Deutschland, Peter Fitzek.
Die Reichsbürger drucken eigene Ausweise, auch Führerscheine, haben ihr eigenes Geld und ja, sie erkennen die Bundesrepublik nicht als rechtmäßigen Staat an. Sie träumen von einem Staat nach ihren eigenen Regeln. Die Reichsbürger wollen ein Reich gründen. Einer ihrer bekanntesten Zusammenschlüsse, das Königreich Deutschland. Der Vorwurf, staatsfeindlich, demokratiefeindlich und Teil einer Szene, die skurril auftritt. Hier lässt sich Peter der Große krönen.
Königreich Deutschland. In dem Bestreben, den Deutschen nach über 60 Jahren wieder eine Heimat in wahrer Freiheit zu geben, schaffen wir freien Männer und Frauen gemäß unserem freien Willen heute, hier und in diesem geschichtlichen Augenblick einen neuen deutschen Staat.
Man lebt auf Schlössern und setzt auf die Eigenversorgung mit Kartoffeln und Hühnereiern.
Also meine Vision ist, dass wir ein eigenversorgtes Dorf hinkriegen, wo wir eigentlich alles das machen können, was man da draußen nur noch schwerlich tun kann.
Doch wie gefährlich sind solche Gruppen wirklich? Haben sie nur eine kleine Macke oder sind sie echt gefährlich? Fragen, die uns mein heutiger Gast, Professor Matthias Quent, beantworten kann. Er ist Soziologe, er ist Rechtsextremismusforscher und beobachtet die Reichsbürger seit vielen Jahren. Hören wir doch mal rein, was dieser Mann uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Professor Matthias Quent.
Guten Morgen, hallo.
Das Königreich Deutschland ist verboten worden vom Innenminister. Was ist das denn für ein Konstrukt eigentlich, dieses Königreich Deutschland? Wo finde ich das?
Das fand man in Sachsen zum Schluss vor allem. Man findet es auch online. Der Gründer und die Hauptfigur Peter Fitzek hat es zu einer gewissen Prominenz geschafft. Aber das Netzwerk verteilt sich in verschiedenen Bundesländern. Es wurden insgesamt in 7 Bundesländern gestern Immobilien durchsucht. Das zeigt so ein bisschen den Netzwerkcharakter auf, auch den Anspruch, was dieses Netzwerk der sogenannten Reichsbürger von anderen unterscheidet, nämlich, dass sie wirklich sehr relativ erfolgreich waren in den letzten Jahren darin, immer neue Grundstücke, neue Gebiete zu erwerben, mit dem durchaus politischen und staatsfeindlichen Ansatz, das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verkleinern.
Zu verkleinern, na gut, das ist ja auch gelungen, hab da ein paar Immobilien gesehen, auch ein paar schöne Schlösser. Aber geht davon tatsächlich wirklich eine Gefahr aus, Herr Quent, oder ist das nicht eine Skurrilität, wie Sie eine, naja, liberale Gesellschaft, also ich meine, es gibt solche und solche Spinner.
Also skurril ist es sicher in einer Weise. Ich würde sagen, soziologisch zeigt sich damit sowas wie ein Kulminationspunkt, ja, irgendwie ein skurriler Extrempunkt von etwas, was wir ja in der Gesellschaft auch niedrigschwelliger erleben, das Bedürfnis auszusteigen, keine Steuern mehr zu bezahlen, sich dem Staat zu verweigern, den Staat auch abschaffen zu wollen in seiner Art und Weise. Das Bundesinnenministerium argumentiert, dass diese Gruppe einen Gegenstaat aufbaut, der das Gewaltmonopol der Bundesrepublik in Frage stellt, beispielsweise indem er selbst Recht spricht, eine eigene Garde mit Exekutivbefugnissen unterhält, was auch immer das konkret bedeutet. Auf der ideellen Ebene basiert diese ganze Vorstellungswelt letztlich auf antisemitischen Verschwörungserzählungen, die die Menschenwürde, so argumentiert auch das Bundesinnenministerium, von Jüdinnen und Juden verletzt und in den staatlichen Institutionen in verfassungswidriger Weise delegitimiert.
Aber das scheint mir ja noch nicht illegal zu sein, sich Immobilien zuzulegen, auch ganze Dörfer, autark zu sein, viele Autonome, viele Biobauern. Also ich versuche noch rauszufinden, wo ist der Kern dessen, ist zum Beispiel Antisemitismus da zu verorten?
Das Antisemitische ist die Vorstellung, dass die Bundesrepublik Deutschland faktisch nicht existiert, sondern sowas wie ein jüdisches Konstrukt ist. Man kann sich Videos im Netz anschauen, wo Herr Fitzek, der Gründer, darüber redet, dass im Grunde der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ein Resultat von jüdischen Hintergrundmächten ist, die beide steuern würden, sowohl Zelensky als auch Putin. Also da steigt man schon hart ein in wirklich antisemitische Verschwörungserzählungen, in auch eine Verharmlosung zumindest des Nationalsozialismus. Also das ist schon ideologisch ganz klar aufgeladen mit einer klaren, ich würde sagen, durchgehend rechtsextremen, weil antidemokratischen und letztlich feudalistischen, monarchistischen Ideologie. Das heißt, diese Leute machen ein Angebot für Menschen, die in persönlichen, finanziellen irgendwas Krisen sind. Und dann kommen sie da rein in diese Glaubenswelt, werden nicht nur sozusagen politisch, vielleicht auf eine Weise auch pseudo-religiös radikalisiert, sondern am Ende haben sie ihr ganzes Geld verloren, weil sie alles abgeben an Pseudo-Krankenkassen, an Spenden, von denen dann neue Gebiete erworben werden sollen.
Ist das Ganze denn eine ökonomische Veranstaltung, denken Sie? Also sozusagen die Ideologie, so kennt man das ja manchmal, legt sich so oben drüber. Aber in Wahrheit geht es darum, Leute abzukassieren, Geld zu machen. Ist das eine solche im Grunde ökonomische Sekte?
Nee, ich würde sagen, es ist schon beides. Das Ideologische ist schon sehr stark, weil sonst hätte sich Fitzek und seine Leute auch schon vor vielen Jahren, die machen das ja echt schon eine ganze Weile, relativ erfolgreich, auch absetzen können. Da spielt schon wirklich eine große ideologische Prägung, so diffus sie ist, eine zentrale verbindende Rolle.
Dann sagen Sie uns doch mal, wer ist dieser Peter Fitzek? Der nennt sich ja Peter der Große. Sieht aus, würde ich sagen, ganz normal, spricht ordentlich, sieht jetzt nicht verwirrt aus, sieht auch nicht aus wie ein Neonazi. Versuchen Sie uns mal diesen Menschen, den ich ja zumindest noch nie getroffen habe, Peter den Großen, Peter Fitzek zu beschreiben. Wer ist das?
Na, sowas erkennt man ja heutzutage auch nicht mehr von außen und wahrscheinlich hat man es von außen noch nie erkannt, wie jemand innerlich tickt und so drauf ist. Er kommt aus Halle in Sachsen-Anhalt, hat er dort mit dem Fantasiestaat in der Lutherstadt Wittenberg angefangen, hat da auch alle möglichen Geschäfte dann betrieben, Leute angeworben. 2012 hat er das angefangen zu betreiben und das geht so ein bisschen zurück auch oder damit einher, dass er auch materiell, wie viele aus diesem Reichsbürgerumfeld, also erstmal gescheitert ist, ja, dass er Gefängnisaufenthalte hat, wegen auch diesen ganzen Untreuevorwürfen.
Und wie kommt er dann auf den Titel Peter der Große? Das ist ja eine historische Figur und fast auch eine vermessene Parallele zu jemandem, der sich selbst krönt.
Die Aufladung Peter der Große ist ein Stück weit auch eine, die medial gemacht wurde, um ihn vielleicht auch ein bisschen lächerlich zu machen. Er hat das dann ein wenig adaptiert als Selbstzuschreibung, weil er natürlich, und das ist auch ein Ausdruck dieser monarchistischen, nicht demokratischen Konstitution dieses sogenannten Königreichs, er ist da der Dreh- und Angelpunkt. Er ist der Patriarch, ja, er ist der König. Und natürlich ist er dann der Große, weil alles auf ihn zurückgeht. Er hat es gegründet.
Verstehe. Und wie viele dieser Reichsbürger gibt es? Wie groß ist diese Struktur, über die wir hier gerade reden, wir beide?
Also selber sagt der selbsternannte oberste Souverän Fitzek, dass er ungefähr 6.000 Anhängerinnen und Anhängern hatte. Und damit sagt das Bundesinnenministerium, das ist die mitgliederstärkste Vereinigung, sowas wie also ein Sammelpunkt aus dem Spektrum der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter. Das Spektrum insgesamt ist schwer zu beziffern. Auch hierfür gibt es Zahlen vom Verfassungsschutz, die irgendwo bei 25.000, 30.000 liegen. Aber das ist ja auch immer ein bisschen eine Frage, wie werden die eigentlich nach welchen Kriterien gezählt und verortet.
Und was sagen Sie als Extremismusforscher? Werden diese Leute durch den Staat und durch solche Verbotsverfahren eines anderen belehrt? Fällt es Ihnen dann sozusagen erst ein, dass das doch eine große Kinderei war? Oder macht es diese Menschen noch bockiger?
Naja, es kann sicherlich beides passieren. Wenn das Angebot wegbricht, dann ist erstmal auch der Reiz, das Verlockende, ja, dieses ich führe den Staat an der Nase herum weg. Also das Vorführen, indem man sich all dem meint, entziehen zu können. Diese Scheinstärke des Königs bricht natürlich zusammen, wenn dann eben doch die Bundesrepublik Deutschland existiert und auch das geltende Recht ja durchsetzt. Auf der anderen Seite kann es natürlich immer Reverse-Effekte geben, also dass Menschen, die von Repressionen sich betroffen fühlen, dann zu einer Radikalisierung kommen und gelangen, kann man nicht ausschließen, würde ich auch in diesem Fall absolut nicht ausschließen. Das kann passieren, dass das in der Folge dazu führt, dass sich einzelne noch extremeren Gruppen vielleicht zuwenden oder auch zu anderen Mitteln greifen in einem Staat, den sie auch vorher schon als feindlich angesehen haben.
Und würden Sie sagen, da steckt für uns trotzdem eine Lehre drin? Sind da hier Staatlichkeiten in Deutschland zu weit gegangen, zu übergriffig geworden, dass Menschen, das hatten wir auch in der Corona-Zeit, sich gedrängt fühlen, gemüßigt fühlen, solche schrägen Gedanken zu denken und ihre eigenen Theorien so zu entwickeln, die sich dann als Querdenker herausgestellt haben. Denken Sie, dass hier der Staat auch, dass das was Symbiotisches hat, dass wir hier was drin erkennen können, was vielleicht uns betrifft?
Das ist ja kein modernes Phänomen. Diese Reichsbürgerbewegung und Gedanken, die gibt es seit dem Ende des Nationalsozialismus, weil Leute eben das Dritte Reich wiederherstellen wollten oder alternativ einen vordemokratischen Monarchismus, welcher Art auch immer. Insofern ist das einerseits auch Ausdruck dessen, dass diese autoritären, auch völkischen Überzeugungssysteme nicht ihren Reiz verloren haben. Und auf der anderen Seite, dass es eine Überforderung gibt. Und da würde ich jetzt nicht nur auf staatliche Maßnahmen oder auf den vermeintlich übergriffigen Staat rekurrieren, sondern schon auch eine Überforderung mit der Moderne als solche. Also die Menschen entziehen sich ja nicht nur dem Staat, sie entziehen sich auch dem traditionellen oder dem dominanten Wirtschaftssystem, nicht nur wegen den Steuern, sondern oft auch, weil sie über die Finanzmarktkrise gesehen haben, wie kaputt eigentlich das ganze System sei, ja? Also 2007, 2008 und wie falsch die Wirtschaftsrichtung ist. Insofern kommen da verschiedene Widersprüche zum Ausdruck, die dann aber von der Führung von Fitzek und seinen Mitstreitern ganz klar in eine rechte antidemokratische Richtung auch radikalisiert werden, weil es ist ja durchaus politisch. Es ist ja nicht nur irgendwie eine individuelle Pathologisierung, sondern man versucht sich ja einen Reim auf die ganze Welt zu machen und sich auch in einer klaren Gegnerschaft zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu positionieren.
Gut, wir haben uns heute Morgen mit Ihnen auch versucht, einen Reim auf diese Sache zu machen. Ich hoffe, das ist uns ein bisschen gelungen, ein Einblick in eine fremde Welt, den Sie uns da gewährt haben. Vielen Dank, Herr Professor Quent, für Ihre Zeit.
Danke.
Und heute noch können Sie sich bewerben, gemeinsam mit Ihrer Firma oder einfach mit Ihrem guten Namen für den Pioneer Award 2025. Wir wollen genau das prämieren, den Pioniergeist, innovatives Unternehmertum, Menschen oder auch ganze Firmen, die Lust am Neuen haben. Das kann ein Produkt sein, das kann eine Organisationsform sein, das kann irgendeine Idee sein, die Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen ausgeheckt haben. Gehören Sie zu den Machern, die Ideen auch in zukunftsträchtige Geschäftsmodelle verwandeln können? Dann bewerben Sie sich in der Kategorie Zukunftsmacher. Oder aber Sie glauben weiterhin an den Produktionsstandort Deutschland, dann senden Sie Ihre Bewerbung ganz dringend ein für die Kategorie Made in Germany auf der MyWay, dem Strategiegipfel der Familienunternehmer, Ende September in Berlin. Da verleihen wir dann mit über 1000 Gästen den Pioneer Award. Die Preisträger werden zur Hälfte per Publikumsvotum und zur anderen Hälfte von unserer Jury ausgewählt. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcastes, der Pioneer Award 2025. Los geht's, wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß unsere Börsenreporterin vor Ort, Anne Schwedt, also ab nach New York. Und einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, du hast dir die neuesten Inflationszahlen angeschaut. Wie sieht's aus aktuell mit der Preisentwicklung in den USA?
Ja, gut tatsächlich. Die Inflation ist weiter zurückgegangen von 2,4% im März auf jetzt 2,3%. Das ist der niedrigste Stand seit Februar 2021 und sogar etwas weniger, als viele Experten erwartet hatten. Haupttreiber bleiben weiterhin die Wohnkosten, die ja ein Drittel rund ungefähr bei der Inflationsberechnung ausmachen und im April erneut um 0,3% gestiegen sind. Bei den Energiepreisen sehen wir nach dem Rückgang im März jetzt wieder eine leichte Erholung, während Lebensmittelpreise sogar etwas gesunken sind. Interessant ist auch, bei Autos gab es Unterschiede. Gebrauchtwagen wurden günstiger, Neuwagen bleiben preislich stabil. Die Trump-Zölle sind gerade ja erst in Kraft getreten. Ihr voller Effekt auf die Inflation dürfte sich also erst in den kommenden Monaten zeigen. Die Märkte haben auch auf die aktuellen Zahlen jetzt kaum reagiert. Es herrscht einfach weiterhin eine abwartende Haltung. Auch die Notenbank dürfte deshalb mit Zinssenkungen erstmal zurückhaltend bleiben. Insgesamt also eine leichte Entspannung bei der Inflation, aber die nächsten Monate bleiben spannend, vor allem mit Blick auf die neuen Zölle.
Anne, kannst du uns vielleicht auch noch einordnen, was hinter der Ankündigung des Softwareentwicklers Hinge Health steckt, der an die Börse möchte?
Ja, Hinge Health will tatsächlich an die Börse gehen und plant dabei, bis zu 437 Millionen Dollar einzusammeln. Das Unternehmen ist auf digitale Physiotherapie spezialisiert und hilft Patienten, zum Beispiel akute und chronische Muskel- und Gelenkbeschwerden per App- und Wearable-Technologie zu behandeln. Die Aktie soll zwischen 28 und 32 Dollar kosten. Insgesamt wird Hinge Health damit mit rund 2,4 bis knapp 3 Milliarden Dollar bewertet. Das ist allerdings deutlich weniger als die 6,2 Milliarden Dollar, die bei der letzten Finanzierungsrunde in 2021 im Raum standen. Spannend ist, Hinge Health wagt den Börsengang, obwohl das Marktumfeld zuletzt wegen der US-Handelspolitik und neuer Zölle ziemlich volatil war. Viele andere Startups haben ihre IPOs deshalb verschoben. Für die Digital Health Branche ist das auch jetzt ein wichtiges Signal, denn seit 2021 gab es kaum Börsengänge in diesem Segment. Das Unternehmen wächst aber rasant. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um fast 50% auf knapp 124 Millionen Dollar. Also das sollten wir auf jeden Fall im Blick behalten, Gabor.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Michael Jordan erst jetzt im Alter von 62 Jahren als Basketball-Experte im amerikanischen Fernsehen auftritt. Wurde doch auch Zeit, immerhin ist Jordan einer der erfolgreichsten Basketballspieler der Welt, dessen NBA-Rekorde, Bestmarken, Meisterschaftsgewinne ihn längst doch zu einer lebenden Legende gemacht haben. Sein berühmter Sprungwurf, der Fadeaway, sieht nicht nur akrobatisch aus, er ziert bis heute den nach ihm benannten Sportschuh Air Jordan, der Marke Nike. Kurz gesagt, wenn es jemanden gibt, dessen Meinung zum Basketball Gewicht hat und der den Titel Ikone verdient, ja dann doch er. Wie der amerikanische Sender NBC jetzt bekannt gab, wird Jordan in der Funktion des Sonderberichterstatters also ins Rampenlicht zurückkehren.
All right, some exciting news now for basketball fans and also us here at NBC. Six-time NBA champion Michael Jordan is set to join NBC Sports coverage as a special contributor this fall.
Michael Jordan ist beim Sender NBC als besonderer Mitarbeiter angestellt. Wie das konkret aussehen soll, werden wir sehen. Was wir jetzt schon wissen ist, er hat einen neuen Rekord aufgestellt bei der Bezahlung. Mit 40 Millionen Dollar ist er der bestbezahlte Sonderberichterstatter in der Geschichte des Senders.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass manche Statistiken den Anschein erwecken, eine überraschende Information zu präsentieren. Aber sind wir mal ehrlich, sind Sie überrascht, dass Italien im vergangenen Jahr mehr Museumsbesucher zählte als Einwohner? Ich nicht. Mich haben die neuesten Tourismuszahlen nicht geschockt, nur bestätigt, Italien ist und bleibt ein kulturelles Freilichtmuseum. Kunst und Kultur warten hier an jeder Ecke, sei es in Rom, in Venedig oder an Orten wie Siena, Florenz, Pisa, Verona, Mailand, Turin, Neapel, Bologna oder auch Positano. Mehr als 60 Millionen Menschen besuchten im vergangenen Jahr diese Sehenswürdigkeiten des Landes, wie das Kolosseum, die Uffizien in Florenz oder auch die Stadt Pompeji. Und damit 1 Million mehr als Italien Einwohner. Donnerwetter, ein neuer Rekord, der doch einfach nur zeigt, Italien lebt. Und unsere Liebe zu Italien lebt auch, denn die ist ja unsterblich. Adriano Celentano hat es besungen, auch diese Sehenswürdigkeit in Italien fasziniert uns, der blaue Himmel, Azzurro.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te.
Ich wünsche Ihnen einen guten, einen glücklichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo.
rischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa.